Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2 Reflexe. Zum Jahresende blicken wir auf Köpfe des 20. Jahrhunderts zurück, die uns im Verlauf des Jahres 2008 beschäftigt haben. Heute auf Herbert von Karajan. Dieser berühmte Dirigent und erste Popstar der Klassik wäre im April 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass beleuchtete Corinne Holz in Reflexe den Menschen und den Mythos Herbert von Karajan.
Ein Heldenleben in mehreren Kapiteln, so heißt die berühmte Tondichtung für großes Orchester, die Richard Strauss im Jahr 1898 geschrieben hat und die für Kontroversen sorgte. Ein Heldenleben in mehreren Kapiteln, so heißt diese erste Stereoeinspielung, die Herbert von Karajan 1959 für die Deutsche Grammophon eingespielt hat, für jene Plattenfirma, in der er noch heute der meistverkaufte Künstler ist.
Manchmal weiß ich gar nicht, wie alt ich bin. Und es passiert mir sehr oft, dass ich eigentlich vor lauter Erwachsenen stehe. Ich habe durch meine ganze Zeit immer das Gefühl gehabt, ich bin ein zurückgebliebenes Kind. Das ist durch viele Dinge beeinflusst worden, dass man eben mich als den Zweitgeborenen immer den Bruder vorgestellt hat. Der ist groß und stark und ist klein und schwach. Und das habe ich natürlich wahnsinnig gemacht. Aber das ist mir in dem Weise geblieben, dass ich eben noch manchmal mich selbst als eigentlich als Kind sehe.
Gibt es über Herbert von Karajan noch Neues zu sagen? Das fragt man sich zu Recht, wenn man die mediale Aufmerksamkeit im Karajan-Jahr auf ihre Substanz hin prüft. Erstens. Der medienwirksame Dirigent wird weiterhin als Beethoven-Dirigent vermarktet. Gewiss, Karajan hat Beethovens Sinfonien insgesamt 4-mal aufgenommen und 4 unterschiedliche Gesichter gezeigt, das aufregendste Gesicht in den frühen 50er Jahren. Viel wichtiger jedoch dürfte Karajan als Dirigent der Opern von Richard Wagner und Richard Strauss gewesen sein. Dort gilt es, einen Karajan zu entdecken, der dem Klischee des glatten Schönklangs widerspricht. Statt der Strategie herrscht in diesen Aufnahmen das Theater. Ekstatisch und roh geht es bisweilen zu. Das ist Interpretation, die elektrisiert. Zweitens. Der medienwirksame Dirigent bedient nach wie vor das Bedürfnis nach festgeschriebener Autorität. Karajan selbst ist hinter dem Mythos Karajan versteckt. Die Lebensleistung als Dirigent überstrahlt seine Rolle in der deutschen Geschichte. Als erstes kommen in dieser Spurensuche Menschen zu Wort, die mit dem Dirigenten Musik machten. Karajans Ohr suchte die Luft nach Verbotenem ab. Das bestätigen Musiker der Berliner Philharmoniker, jenes Orchesters, das unter Karajan zu einem der besten der Welt wurde und dem er 32 Jahre lang als Chefdirigent vorstand. Die ehemaligen Konzertmeister Michael Schwalbe und Thomas Brandis.
Dass in meiner Sicht Herr von Karajan der vielseitigste Dirigent ist. Und zwar mit einer absoluten überzeugenden Klarheit und einer Genialität, wie ich sie im Grunde genommen so vielseitig nie in meinem Leben getroffen habe.
Er ist zu meiner Zeit zumindest nie ein Pultvirtuose gewesen. Er hat sich nicht zur Show gestellt, sondern er hat dirigiert, um die Musik zum Klingen zu bringen. Dazu kommt, er strahlt eine unglaubliche Ruhe aus in den Konzerten. Wenn man zum Beispiel, und er weiß, dass die Musiker nervös sind, ja, es gibt gewisse Schwierigkeiten, wenn man ein Solo spielt. Er kann eine solche Ruhe ausstrahlen, dass man also in dem Moment sich geborgen fühlt.
Elisabeth Schwarzkopf, die Sopranistin glasklarer Höhen und ideale Strauss-Interpretin, die Karajan dem wichtigsten Schallplattenproduzenten der Nachkriegszeit, Wouter Lecke, empfahl.
Bei uns, da haben wir doch 4 Wochen in Mailand probiert für Rosenkavalier. Und das heißt, er hat selbst am Klavier gesessen und jede kleine Partie mit den Sängern bis zur kleinsten Partie durchprobiert. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder in den Ausdruck vorgemacht. Ich sehe das noch heute dem Advokaten wieder probiert hat, wie er ihm jeden Satz vorgesprochen, vorgesungen hat. Also natürlich höchst unschön, er konnte ja gar nicht singen, aber er konnte es einem genau klar machen, wie das dem Ausdruck nach sein sollte, seiner Meinung nach. Sodass das Ganze einen Stil hatte, seinen Stil nämlich.
Anne-Sophie Mutter schließlich, die prominenteste Geigerin der Gegenwart, die seit ihrem 13. Lebensjahr mit Karajans Musikauffassung bekannt ist.
Ich glaube, es ist ein sehr großer Vorteil in dem Fall, dass er von Karajan vom Klavier kommt, weil es viele Probleme gibt für einen Geiger, die er nicht lösen kann, weil er eigentlich an seine eigenen Grenzen kommt. Eines dann sagt, ja, da ist ein Lagenwechsel, da ist ein Bogenwechsel. Ich kann das nicht in die Linie reinbekommen. Und Herr von Karajan hat gesagt, das spielt überhaupt keine Rolle. Versuchen Sie es, es muss einfach irgendwie gehen. Und dann plötzlich fällt der Mann, ja, ich könnte ja den Fingersatz oder, ja, also ich probiere es mal und dann geht's.
Erstes Kapitel: Karajan, das Multitalent.
Herbert von Karajan ist ein Sonntagskind. Er kommt am 5. April an einem Sonntag im Jahr 1908 zur Welt und wächst in einem wohlhabenden Elternhaus auf. Er bleibt der Sohn aus gutem Hause, aus einer angesehenen Arztfamilie mazedonischer Herkunft, einer Familie, die an ihrem Adelstitel festhält. Von Karajan ist zunächst ein hochbegabter Pianist, der schon in der Jugend Dirigierunterricht am Mozarteum in Salzburg bekommt und der mit 21 Jahren sein Debüt als Dirigent gibt. Der musikbegeisterte Vater mietet das Mozarteum-Orchester, damit sein Sohn standesgemäß debütieren kann. Auf dem Programm stehen Zugpferde, die Karajan auf seinem Weg begleiten sollten, darunter Richard Strauss, Don Juan und Tschaikowskis Sinfonie Nummer 5. Herbert von Karajan über seine Vorbilder.
Also wenn ich vom Beginn meiner Laufbahn anfangen würde, sind die wesentlichen Einflüsse Franz Schalk, Richard Strauss. Das ist die Wiener Zeit gewesen. Und dann natürlich die zwei für mich absolut entscheidenden Sachen war Furtwängler und Toscanini. Und ich habe immer versucht, die besten Eigenschaften der beiden zu verbinden. Ich kann nicht feststellen, wie weit mir das gelungen ist, aber das war mein Ziel und mein Vorbild, weil erstens einmal die wirkliche Genauigkeit von Toscanini, die absolute Unerbittlichkeit in der Darstellung einer Sache, er hat es einfach nicht vertragen können, wenn es nicht rhythmisch vor allem wirklich vollkommen probiert war. Und auf der anderen Seite Furtwängler, der ja wahrscheinlich als erster wirklich das Orchester teilnehmen ließ an seiner Direktion. Sehen Sie, ich habe, man könnte fast sagen, unzählige Konzerte von Furtwängler gehört. Und sein Konzertmeister, der ist ja noch 5 Jahre bei uns gewesen, Boris. Und ich habe viel mit ihm gesprochen, wie das gewesen ist. Und er hat ja auch selbst gesagt, Furtwängler hat eine Sache gehabt, wenn zum typischen Übergänge in den romantischen Sinfonien, wo eine Sache zu Ende gekommen ist und langsam es quasi ins Nichts absinkt und daraus diese magischen Momente, die für uns alle faszinierend sind, da hat er eigentlich die Entscheidung dem Orchester überlassen. Und Boris hat mir dann selbst gesagt, dann hat er mich also sozusagen hilfeflehend angeschaut und dann habe ich einen kleinen Stoß gegeben, damit es weitergeht. Es war ja natürlich nicht Schwäche, oder sich nicht entscheiden konnte, sondern er wollte möglichst lange in diesem Zwielicht bleiben, bevor er dann wieder den neuen Gedanken angefangen hat.
Zweites Kapitel: Karajan, der Liebhaber und Ehemann.
Herbert von Karajan ist bis ins Alter ein attraktiver Mann. Jedenfalls weiß er sich vor den Kameras stets ins beste Licht zu rücken. Sportlich und schlank, als passionierter Pilot und ebensolcher Autofahrer bekannt, der als Jugendlicher nicht irgendein Motorrad geschenkt bekam, sondern eine Harley Davidson. Legendär sind die akkurate Föhnfrisur und der schwarze Rollkragenpullover, auch auf den Covers seiner Platten. Er selbst sagt über seine Attraktivität:
Ich habe einmal gesagt, ich habe eine mohammedanische Seele, ich kann es mit 5 Frauen, aber heute würde ich sagen, es geht doch nicht.
Entblößende Details über Karajans Liebesleben sind nicht bekannt. Uneheliche Kinder, wie sie sein Konkurrent Wilhelm Furtwängler hinterlassen hat, sind nicht aufgetaucht. Sicher ist, dass Karajan 3-mal geheiratet hat. Die zweite Ehe, im Jahr 1942 geschlossen, ist angesichts der politischen Lage pikant. 1942 nämlich heiratet Karajan unter Protest seiner Partei, der NSDAP, die sogenannte Vierteljüdin Anita Gütermann. Gütermann, eine Tochter aus bestem Haus. Gütermann ist bis heute als Nähseidendynastie bekannt. Karajans Drohung, aus der NSDAP auszutreten, falls man ihm die Ehe verbieten sollte, wird mit einem Austrittsverbot quittiert. Gleichzeitig erlaubt man ihm die Ehe, schützt ihn vor einer Einberufung an die Front und man hält ihn warm, mit Aussicht auf Arbeit. Geschäft und Gegengeschäft, wie so oft im sogenannten Dritten Reich, dessen Strategien insbesondere bei den Musikern erfolgreich sind. 2/3 aller Berufsmusiker treten der NSDAP bei, während es deutschlandweit nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung tut. Nun also Herbert von Karajan, der einen österreichischen Pass besitzt. Er tritt 1935 in Aachen der NSDAP bei. Es sei unumgänglich gewesen, sagt er später. Der Kreisleiter hätte ihn, den jüngsten Generalmusikdirektor Deutschlands, stets attackiert, dass er nicht nationalsozialistisch denke. Der Teufel steckt wie so oft im Detail. Karajan hat sich etwa für Bachs Matthäus-Passion stark gemacht und gleichzeitig propagandistische Musik dirigiert und Letzteres verschwiegen. 1935 nämlich dirigiert er in Aachen ein Paradestück der Nazi-Propaganda. Es heißt Feier der Neuen Front. Der Komponist ist der Parteigänger Richard Trunk, der Librettist heißt Baldur von Schirach. Schirach, Reichsjugendführer und späterer Gauleiter in Wien, er versucht sich an Gedichten und schreibt religiöse Hymnen über Hitler und sein Gefolge. Später, im besetzten Paris dann, dirigiert Karajan ordnungsgemäß das, was künftig vor jeder Opernaufführung ertönen soll, das Horst-Wessel-Lied, die Hymne der Nationalsozialisten, die das Gegenstück zur offiziellen deutschen Hymne ist. Hier ist eine Originalaufnahme von 1934. Über Karajans Rolle im sogenannten Dritten Reich ist viel geschrieben und ebenso viel gestritten worden. Die Nazis vertrieben einen großen Dirigenten wie Erich Kleiber aus der Staatsoper Berlin und engagierten 1938 dort erstmals Herbert von Karajan. Die einen nun halten Karajan für einen Opportunisten, der der Karriere wegen mit den Nazis kooperierte, die anderen für einen sogenannt unpolitischen Musiker, der sich nur für die Kunst interessierte. Nur wenige Journalisten haben es gewagt, Karajan über seinen Aufstieg vor und nach 1945 zu befragen. Einer davon ist Friedrich Müller vom ZDF, der den betagten Titanen im Jahr 1988 interviewt hat. Karajan gibt mehr Preis, als er zu verschweigen versucht. Hören Sie selbst.
Sie waren damals in Berlin bald ein prominenter Mann. Da werden Sie auch zwangsläufig mit den obersten Nazis zusammengekommen sein. Wie war das denn?
Mit dem bin ich nicht zusammengekommen.
Nein?
Ich habe mit Hitler gesprochen, vielleicht 3 Minuten, in der Pause von Meistersinger. Da wissen Sie, was passiert ist. Der Bockelmann, der den Sax sang, der sehr gerne von dem Alkohol zusprach, hat sich in den Schusterliedern geirrt. Und es hat einen Moment lang eine, wenn man sagen, kritische Situation gegeben.
Was heißt, er hat sich geirrt? Er
hat einfach plötzlich im dritten Vers weitergesungen statt im zweiten. Ne? Und ich habe das mit einiger Gegenwart ausgeglichen. Das gab einen kritischen Moment, aber dann war es wieder im Gleis. Und da hat ihm jemand zugeflüstert, das ist deswegen, weil er auswendig dirigieren muss. Und da hat, ich glaube, der Minister Goebbels hat gesagt, ja, also man muss ihm sagen, dass er von jetzt ab mit einer Partitur dirigiert. Dann habe ich dem, lag das nächste Mal eine Partitur da, ich habe sie genommen, habe sie einmal umgedreht nach rückwärts und habe weiter dirigiert. Was mich nicht gerade sehr beliebt gemacht hat, aber darin kann mir kein Mensch Vorschriften machen, was ich zu tun habe. Nicht?
Ihre Berührungen mit den Nazis mussten Sie nach dem Krieg mit einem mehrjährigen Berufsverbot bezahlen. Wie ging es Ihnen da?
Verzeihen Sie, das muss ich richtigstellen.
Bitte?
Ich bin nach dem Krieg in einem offenen Viehwagen, habe ich ein Rückführungskommando gehabt, weil ich sehr befreundet mit einem Engländer war in Dresden. Ich bin da hingekommen, habe dirigiert und habe gesagt, ich muss jetzt nach Hause, habe ausgezeichnet.
Sagen Sie, ich muss das, Sie waren zu Ende des Krieges in Italien?
Ich war in Italien, ja. Da ist etwas sehr Merkwürdiges passiert. Ich habe den Sommer und den Frühling und den Sommer in Mailand verbracht. Wir waren da in einem, also wirklich sechstklassigen Hotel untergebracht. Das hieß das österreichische Befreiungskomitee und da haben wir gewohnt. Wir haben effektiv vielleicht manchmal das zu essen bekommen, was die anderen übrig gelassen haben. Und ich habe regelrecht gehungert. Und ich will Ihnen sagen, ich wollte nichts machen, was nicht wirklich mit meinem Beruf zu tun hatte. Und von allen Freunden, die man hatte, hat sich kein einziger mehr gemerkt. Jeder hat Angst gehabt, dass er, wenn er mit ihnen zu tun hat, es ihm angekreidet wird. Und da werden sie alle feig. Und plötzlich habe ich eine sehr ansehnliche Geldsumme bekommen. Anonym. 5 Jahre später habe ich gewusst, das war von Edwin Fischer. Edwin Fischer war einer der Pianisten, mit dem ich öfters gespielt habe, wir waren sehr befreundet. Er wollte nicht einmal seinen Namen sagen, damit ich mich nicht verbunden fühle. Sehen Sie, das ist wirklich menschlich.
Was gab es denn für Einwände gegen Sie?
Ja gut, schauen Sie, Einwände, es wurden alle möglichen Leute gehört. Die Infamie bei dem ganzen Vorgehen war ja die, dass man immer eine Sache ins Licht gebracht hat, ohne zu fragen, ob das richtig ist oder nicht. Dann wurde darum geredet und wenn sie nicht schuldig waren, hat kein Mensch von denen, die sie zuerst diffamiert haben, gesagt, das war ein Irrtum. Das ist dann in der Luft stehen geblieben. Es ist ja eine Kommission nach Aachen geschickt worden, weil man gesagt hat, ich war bei der SS. Ich weiß ganz genau, warum das war, weil mein damaliger Agent war bei der SS und es hat sich später herausgestellt, dass er dazu beigetreten ist. Es war ein ausgezeichneter, in dem Sinn, nicht Impresario, sondern ein Freund, verstehen Sie, der ihnen geholfen hat. Der hat gesagt, ich habe es deswegen getan, weil dadurch konnte ich verhindern, dass Leute verhaftet werden oder auch nie mehr ins Ausland dürften, wegen eines falschen Gerüchtes. Ja? Und dann hat man gesagt, also da, das war die Verbindung, ich sei gewesen, da ging eine amerikanische Kommission, die hat 3 Wochen in Aachen herumgestöbert, sie haben nichts gefunden. Aber wie sie zurückgekommen ist, haben sie nicht gesagt, dass sie nichts gefunden haben. Nicht?
Drittes Kapitel, Karajan und Bayreuth.
Herbert von Karajan wird bereits in den 50er Jahren der Generaldirektor Europas genannt. Er erobert nämlich die wichtigsten Positionen des Musiklebens. Bis 1953 ist er Chefdirigent der Wiener Sinfoniker und des Philharmonia-Orchestra. 1956 setzt er den Vertrag auf Lebenszeit bei den Berliner Philharmonikern durch und leitet bis 1960 außerdem die Wiener Staatsoper. Dann installiert er sich fest in Salzburg. Bis 1964 leitet er die Salzburger Festspiele, bis 1988 sitzt er im Präsidium der Festspiele. Anders in Bayreuth. Dort kann er nicht Fuß fassen. Sein Debüt ist zwar großformatig wie alles, was er anpackt. Er dirigiert Wagners Ring der Nibelungen. Es ist der Auftakt zu einer neuen Ära, dem sogenannten Neu-Bayreuth. 1951 trifft Herbert von Karajan auf die auch damals aufgeladene Familienkonstellation. Hier der innovativ wirkende Regisseur Wieland Wagner, da die deutsch-nationale Front der Familie. Allen voran Altintendantin und Hitlerfreundin Winifried Wagner. Anders als Wieland Wagner kann sie es gut mit Karajan, der seit dem Berliner Debüt als Wunder gilt.
Höhepunkte für mich bedeuteten ihre Gestaltung der Winterstürme, der Fricker-Szene, der Wotans-Erzählung und sein Abschied. Für diese Wiedergabe meinen begeisterten Dank. Mit herzlichsten Grüßen, Ihre Winifried Wagner.
Jahrhundertstimmen von John Vickers als Sigmund, Gundula Janowitz als Sieglinde, mit dem Schluss des ersten Akts aus der Oper Die Walküre von Richard Wagner. Dirigat, Regie und Produktion Herbert von Karajan. Karajan beginnt in den 60er Jahren selbst Regie zu führen und zeichnet später auch als Produktionsleiter der Bildaufzeichnungen verantwortlich. Das ist zu ehrgeizig, was das szenische Ergebnis betrifft. Es ist verstaubtes Ausstattungstheater. 1952 hat Karajan zum ersten und vermutlich auch zum letzten Mal mit einem aufgeschlossenen Regisseur zusammengearbeitet, mit Wieland Wagner. Dessen Neuinszenierung von Wagners Tristan und Isolde, sagt er später, blieb ihm fremd.
Schauen Sie, damals fing bei mir an, sich die Wendung abzuzeichnen, dass es mir immer unmöglicher wurde, mit einem Regisseur zu arbeiten. In diesem Fall mit Wieland Wagner. Weil einfach die Konzeption, die ich von Musik hatte, sich dann an den betreffenden Inszenierungen so gestoßen hat, dass ich die Musik nicht mehr dirigieren konnte. Die Vereinigung der beiden Standpunkte war nicht möglich. Er hat in seiner Sache genau das geleistet, was so und so viele andere in der Erneuerung. Mir steht auch keine Kritik zu. Es war mir fremd. Ich habe verstanden, was er wollte. Es hat mit der Musik, die ich dazu zu tun hatte, nicht das Gerede. Ich habe ihm einmal gesagt, Sie müssen sich eine eigene Musik schreiben. Denn die Musik, die wir sicher von Wagner durch die Interpretation und durch seine ganz klaren Vorschriften haben, die ist für das, was sie wollen, eigentlich nicht geeignet.
Was die Innovation der Opernregie betrifft, bleibt der technikbegeisterte Dirigent ein Hinterbänkler. Ganz im Gegensatz zu seinen Verdiensten im technologischen Bereich. Bereits 1980 bringt Karajan seine erste Operneinspielung auf CD heraus und bekennt sich gleichzeitig als Feind des sogenannten Regietheaters.
Was jetzt normalerweise gemacht wird, hat mit der Musik nichts mehr zu tun. Sie brauchen ja auch nur eine Kritik zu lesen, da steht über die Musik, wenn es überhaupt, ich habe schon Inszenierungen jetzt verfolgt, so in der Besprechung, da wird über die Musik überhaupt nichts mehr gesagt. Das genügt, wenn man weiß, dass der Dirigierer, nicht? Ja, wir sind auf einen kurzen, aber nicht sehr positiven Abweg gekommen. Das ist bestimmt in 10 Jahren schlägt das Pendel zurück und dann werden die Leute wieder sehen, dass es zuerst auf die Gestaltung der menschlichen Partien kommt. Ob ich dazwischen ein geschlachtetes Kalb aufhänge oder mit einem halb auseinandergesägten Trambahnwagen hereinkomme, das sind doch Gags, die nichts mit dem Werk zu tun haben. Es ist ja die Angst, dass man das nicht realisieren kann. Aber wenn ich bei Rheingold spiele und ich bin nicht imstande, es am Grund vom Rhein zu spielen, dann lasse ich es weg. Aber ich spiele es doch nicht in einem Kanal, der durch das Ruhrgebiet geht. Das ist doch kindisch.
Herbert von Karajan sorgt bis zuletzt für Überraschungen. Er will ein Ausnahmetalent, wie die Klarinettistin Sabine Meyer, im Orchester haben und lässt sich auf den Konflikt mit dem selbstverwalteten Orchester ein. Er lässt sich die subversive Ansprache eines Musikers gefallen, der zum 100. Geburtstag des Orchesters in der Philharmonie ans Mikrofon tritt. Es ist Aurel Nicolet, der international renommierte Schweizer Flötist, der in den 50er Jahren Soloflötist des Orchesters war.
Vielleicht wird beim nächsten Jubiläum des Berliner Philharmonischen Orchesters ein ehemaliger Philharmoniker oder eine Philharmonikerin von der Vergangenheit schwärmen, erzählen, wie es noch im Jumbo gemütlich war, Karajan als modernen Atlas ansehen, die Philharmoniker mit den Argonauten vergleichen. In den Festkonzerten werden die großen Werke des großen 20. Jahrhunderts erklingen, immer noch die großen B, Berio und Boulez. Neulich sagte mir ein Freund, Bauer in Südfrankreich, der, bis wir Freunde wurden, nie Musik hörte und schätzte. Er sagte, la musique, c'est l'épanouissement de l'esprit humain, avec l'accent marseillais. Zu Deutsch, die Musik ist die Entfaltung des menschlichen Geistes. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ein neues Zeitalter kündigt sich an und Karajan hat immer noch Pläne. Er will seine Musikproduktionen in den digitalen Medien auf dem Markt der Zukunft etablieren. Mit ihm ist also weiterhin zu rechnen, sagte er in einem der letzten Interviews.
Ich könnte mir es vorstellen, ich weiß, es ist nicht möglich, aber das hätte ich eigentlich sehr gern noch so lange fortgesetzt, bis ich die Dinge, um die es mir im Innersten geht, wirklich niedergelegt habe. Also muss ich wahrscheinlich auf eine zweite Existenz warten, nicht? An die ich fest glaube.
Sie hörten eine Sendung von Corinne Holz zum 100. Geburtstag Herbert von Karajans im April dieses Jahres.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.